Hallo, so Winklers Weitblick ohne Michael Winkler, stattdessen mit mir, Christian Gombert, Fondsmanager der St. Galler Kantonalbank. Ich darf diese Woche wieder den Podcast Winklers Weitblick und Winklers Wochenschluss machen. Das ist eine sehr, sehr undankbare Aufgabe, denn die Märkte sind sehr, sehr volatil. Wenn Trump was Negatives sagt, fallen die Märkte. Wenn Trump was Positives sagt, steigen die Märkte. Ich habe die Präsentation gestern Mittag gemacht. Da waren noch die negativen Nachrichten in der Überhand. Jetzt die letzten Stunden sind eher positive Nachrichten gekommen. Das muss man jetzt ein bisschen bedenken, wenn man mir zuhört. Titel heute: USA Vertrauensverlust? Fragezeichen. Dann fangen wir auch an. Vielleicht so mal die aktuellen Themen. Wie gesagt, ich habe die Präsentation am Dienstag gemacht. Kapitalmärkte weiter fallend. Der Ostermontag, der ein Börsentag in den USA war, war geprägt von Märkten, die um 2% gefallen sind oder auch mehr. Vor allem der Nasdaq ist sehr stark gefallen. Wir haben auch wieder Bewegung an den Renditen in den USA gesehen. Und der US-Dollar ist schwächer gegangen auf 1,16 zum Euro. Wir hatten das ja schon letzte Woche darauf hingewiesen, dass hier ein Kaufsignal für den Euro bzw. ein Verkaufssignal für den US-Dollar geben könnte. Und das ist auch so eingetreten. Reziprok, Gold, was ja auch als Währung gesehen werden kann, wie es Kursgewinne und wahrscheinlich auch Währungsgewinne aus. Also Gold war sehr erfolgreich in den letzten Tagen. Woran lag's? Es lag hauptsächlich an Aussagen von Trump. Am Montag war es ein Post gegen den Chairman der Fed, Paul. Das hat ein bisschen dazu geführt, dass der US-Dollar schwächer geworden ist, dass die Märkte gefallen sind und impliziert so ein bisschen das Risiko, dass das Vertrauen in US-Dollar und in den Rentenmarkt schwindet, weil man einfach nicht davon ausgehen kann, dass die Fed unabhängig bleibt. Das ist so die Annahme. Dann gibt es natürlich auch weiterhin Diskussionen um die Professionalität der Trump-Administration. Hier muss man irgendwo schon die Frage stellen, welcher Minister als erstes gefeuert wird bzw. gehen muss. Aktuell ist es der Verteidigungsminister, der da gute Karten hat. Es gab aber auch positive Sachen, nämlich die Außenpolitik. Meloni, die Chefin von Italien, war im Oval Office. Das soll ein sehr angenehmes Gespräch gewesen sein. Vielleicht ist Italien der Brückenbauer in der Zollverhandlung mit der Europäischen Union. Es gab auch wieder Aussagen zu Verhandlungen mit Südkorea und Japan, die dann eher positiv für die entsprechenden Märkte sind. Und gestern Abend kam dann die größere positive Nachricht, dass man in Verhandlungen mit China zu den Zöllen steht, worauf die Märkte dann doch eher gestiegen sind. Gleichwohl muss man eine Sache sagen, die Wachstumsraten kommen eher runter. Die EZB hat am letzten Donnerstag die Zinsen gesenkt, hat auch darauf hingewiesen, dass sie die Wachstumsraten kritischer sehen. Goldman Sachs hat die Prognose für Deutschland für das Wirtschaftswachstum auf minus 0,2% gesenkt. Das heißt, Deutschland wird schrumpfen. Das wurde vor allem damit erklärt, dass der Koalitionsvertrag wenig ambitioniert ist, beziehungsweise dass es hier keinen Strukturbruch in Deutschland gibt. Das heißt also, fallende oder schwächere Wirtschaftsdaten spricht nicht unbedingt dafür, dass die Aktienmärkte steigen. Ich habe jetzt zwei europäische Quellen zitiert. Wir müssen davon ausgehen, dass das Wirtschaftswachstum in den USA stärker einbrechen oder stärker zurückgehen wird als in Europa. Was wir aber auch haben, ist die Berichtssaison. Und die Berichtssaison wird vor allem nach unten sehr volatil aufgenommen. Fokus liegt ein bisschen auf EPS-Wachstum, beziehungsweise wenn man keine Zahlen geben will als Unternehmen, dann auf dem qualitativen Ausblick. Und da sehen wir schon, dass viele Unternehmen sagen, Es ist zu volatil, es ist zu viel Unsicherheit. Wir wissen nicht, was die Inflation oder die Zölle machen. Dementsprechend können wir keinen Ausblick geben. Das wird eher negativ aufgenommen. Wer bisher positiv berichtet hat oder gut berichtet hat und die Kursreaktion war positiv, das waren die US-Banken. Das war aber auch Netflix. Auf Netflix möchte ich später nochmal eingehen. Und ich habe hier TSMC in Klammern geschrieben. TSMC hat im Vorfeld der Zahlen stark verloren, hat dann auf die Zahlen positiv reagiert. Ob das jetzt wirklich eine positive Reaktion war, sei dahingestellt. Bei den negativen Reaktionen ist es immer einfacher. Da sieht man, dass die Zahlen einfach schlecht aufgenommen worden sind. Das war bei United Health. Hier hat man eine kleinere Position. Das ist für uns ein Qualitätswert. Nichtsdestotrotz haben uns die 20% Kursverlust stellenweise doch sehr irritiert. ASML und LVMH haben wir hier auch schon häufiger genannt. Auch diese Zahlen wurden nicht gut aufgenommen. So, wie geht's weiter? Heute bringt AT&T Zahlen, beziehungsweise das Unternehmen hat schon Zahlen gebracht. Auf den ersten Blick sieht das eher normal oder in line aus. Nichtsdestotrotz, die Börsen steigen heute. Dementsprechend ist die AT&T-Aktie vorbörslich auch im Plus. Morgen wird ein sehr spannender Tag. Da kommt Alphabet. Auf Alphabet werden wir dann später auch nochmal eingehen. Es kommt BNP. Auch hier habe ich eine Folie vorbereitet. Und vielleicht das Potenzial zur größten Überraschung. Freeport-McMoRan. Das ist ein Kupferunternehmen aus den USA. Auch dazu möchte ich was sagen. Am Freitag kommt dann noch Schlumberger. Also insgesamt weiterhin eine volle Woche, die geprägt sein wird von Trump und der Berichtssaison. Und damit fangen wir vielleicht einfach mal mit den drei Indizes in den USA an oder drei Charts für die USA an. Ich habe hier mal den Nasdaq mitgebracht. Wir sehen hohe Ausschläge und fallender Trend. Wir sind unter den gleitenden Durchschnitten. Im RSI kann es, das ist die untere Grafik, kann es recht spannend werden. Da haben wir einen Abwärtstrend, der wahrscheinlich heute durchbrochen wird. Dann hätten wir kurzfristig eine Erholung, also steigende Kurse im Nasdaq. Nichtsdestotrotz muss man sagen, der Nasdaq ist relativ teuer. 24er KGV bzw. 20er KGV. Das wäre ja okay, wenn das Gewinnwachstum auch käme. Das liegt bei 14% und 18%. Allerdings muss man da ein Fragezeichen machen. Wir gehen schon davon aus, dass die Berichtssaison die Erwartungen reduziert bzw. dass wir negative Gewinnrevisionen bekommen. Das heißt, kurzfristig haben wir hier Erholungspotenzial. Mittelfristig bleibt der Index anfällig für Korrekturen. Er sieht charttechnisch weiter nicht stark aus. Vielleicht kriegen wir eine Seitwärtsbewegung. Das wäre aber dann das eher positivere Szenario. Damit kommen wir zu den Zinsen. Und die Zinsen haben natürlich auch eine Wirkung auf den Nasdaq. Wir wissen, dass Wachstumsunternehmen bei steigenden Zinsen eher belastet werden. Wenn wir uns hier den Chart anschauen, wir schwanken seit einigen Wochen zwischen der 200- und der 100-Tage-Linie bei 440. Der RSI sieht eher danach aus, dass das Risiko, dass die Zinsen steigen, größer ist als die Chance, dass die Zinsen fallen. Steigende Zinsen sind natürlich im aktuellen Umfeld schwer vorstellbar. Wir sprechen oder wir haben schon über Rezessionen in den USA oder auch in Europa gesprochen. Da sollten die Zinsen nicht steigen. Ja, Zölle können die Inflation wieder nach oben bringen. Aktuell ist die Inflation höher als gewollt, aber akzeptabel. Die Zölle sind noch nicht implementiert. Dementsprechend sehen wir von der Inflation noch keinen Druck für höhere Zinsen. Bleibt einzig und allein Vertrauensverlust bzw. die Trump-Administration. Und da muss man einfach wissen, dass ein Großteil der amerikanischen Anleihen Ausländer kaufen, wenn ein Ausländer ausfällt, beispielsweise die Chinesen, dann könnten oder dann sollten die Zinsen steigen. Das vielleicht mal so den 10-Jährigen. Auch hier ist das Thema Vertrauensverlust bzw. Vertrauen in die USA unter Trump mit einem Fragezeichen versehen. Kommen wir zum letzten Chart und das ist der Euro-US-Dollar. Wir hatten ja letzte Woche gesagt, wir haben hier ein Kaufsignal für den Euro. Das ist auch eingetreten. Wir haben einen Aufwärtstrend, der intakt ist. Nichtsdestotrotz muss man sagen, kurzfristig kann es hier natürlich auch mal eine Korrektur oder eine Konsolidierung geben, da wir schon sehr weit von den gleitenden Durchschnitten weg sind und die Bewegung der letzten Tage doch sehr massiv war. Mittelfristig bleibt das Thema Vertrauen in den US-Dollar. Und was wir natürlich auch noch sehen können, ist, dass Investoren sukzessive Geld abziehen aus den USA und woanders investieren. Das vielleicht mal die USA im Großen und Ganzen eher Mollton. Was machen wir in den Fonds damit? Ich habe hier den Aktienflex mitgebracht. Das ist unser globaler Fonds, der vor allem in Qualitätswerte investiert. Was wir hier machen, wir bauen die USA ab. Das machen wir vor allem über die Technologieunternehmen. Wir haben aktuell ein Untergewicht in den Magic Seven. Auf die komme ich dann gleich nochmal zu sprechen. Wir haben in den USA eher defensive Sektoren gekauft. Das sind beispielsweise die Versorger. Das sind innerhalb der Financials die Versicherungen. Also da parken wir derzeit das Geld. In Europa sind wir eher zyklisch unterwegs, weil wir ja natürlich einen Portfoliogedanken haben, dass wir nicht alles in defensiv reinsetzen, sondern auch in zyklisch. In Europa sind es eher die Banken und die Industrieunternehmen. Auch das haben wir letzte Woche schon mal angesprochen. Wo wir jetzt noch im Unklaren sind, ist, ob wir das gesamte Geld, was wir aus den USA rausnehmen, ob wir das in Europa investieren oder ob wir auch in Schwellenländer gehen. Uns gefallen einige Schwellenländer. Die Fundamentals in den Schwellenländern sind ganz gut. Die Schwellenländer laufen meistens dann, wenn der Dollar schwächer wird. Das ist aktuell der Fall. Wenn gewünscht, wie gesagt, ich mache ja auch den Wochenschluss, können Sie in den Kommentar reinschreiben, was wir dort kaufen. Wir gucken uns beispielsweise indische Banken an, aber ich finde, das ist natürlich ein sehr spezielles Thema. Die größten Wetten oder Sektorwetten haben wir aktuell im Bereich Energie. Hier haben wir implizit ein bisschen die Annahme, dass der Ölpreis steigt. Wir haben das in den Versorgern, die haben wir stark gewichtet. Und da war ja auch letzte Woche eine Zuschauerfrage, auf die ich gleich eingehen möchte. Und Communication Service. Hier haben wir allerdings eher Social Media. Wir haben die Alphabet, wir haben die Meta, wir haben die Netflix und wir haben weniger die Operators wie AT&T oder Deutsche Telekom. Da hätte man auch ein Fragezeichen hinmachen können. Vielleicht werden wir zukünftig mehr die Telcos kaufen als die Social Media Companies. Dann vielleicht noch ein wichtiger Punkt, GPL1. Das ist das Mittel gegen Adiposität, also Fettleibigkeit. Da gibt es derzeit zwei Unternehmen, Novo, die wir schon oft hier genannt haben, und Eli. Was mir an dieser Stelle wichtig ist, wir halten beide Unternehmen, weil wir hatten am Donnerstag wieder eine Nachricht. Eli hat Studienergebnisse für die orale Form von Adiposität vorgelegt, die sehr positiv aufgenommen worden ist. Die Aktie ist um 15% gestiegen, heißt aber auch, des einen Freud, des anderen Leid. Novo ist dann in der Folge um 8% gesunken. Das heißt, wir glauben an das Thema Adiposität. Es ist ein sehr, sehr großer Markt, über 100 Milliarden groß. Es sind derzeit zwei Unternehmen, die sich diesen Markt größtenteils aufteilen. Es ist Eli und Novo. Und wir wollen dieses Thema Übergewicht oder Fettleibigkeit übergewichten. Und das machen wir mit beiden Unternehmen. So, jetzt hatte ich noch gesagt, ich wollte ganz kurz noch was zu den Versorgern und der Zuschauerfrage sagen. Wir präferieren bei den Versorgern Unternehmen, die in Netze investieren, die also sehr hohe CapEx haben, Investitionen haben, weil diese Investitionen meistens vergütet werden. Wir sprechen hier von regulierter Asset Base. Das sind Unternehmen wie E.ON, Iberdrola, Enel, National Grid in Europa. Das ist eine NextEra in den USA. Das ist eine Fortis in Kanada. Das sind so die Unternehmen, die wir präferieren. Was wir nicht wollen, ist, dass wir auf steigende Strompreise investieren. Das wäre im Falle von der RWE die Motivation. Wir können die Strompreise nicht einschätzen. Wir wollen in den Ausbau der Netze investieren und damit in die regulierte Asset-Basis. Das vielleicht zur Zuschauerfrage. Jetzt hatte ich ja schon angedeutet, wir wollen über die Magic Seven sprechen. Die Magic Seven sind verantwortlich, dass die USA dieses Jahr so schlecht sind. Sie sind verantwortlich, dass der MSCI Welt doch deutlich schwächer abschneidet als die europäischen Indizes. Ich kann bei dieser Grafik nur 6 Werte machen. Magic Seven bedeutet natürlich 7 Werte. Was man hier sieht, ich habe die besten Unternehmen, die besten 6 genommen oder schlechtesten 6. Es ist Microsoft, Meta, Alphabet. Das sind tendenziell die Aktien, die wir leicht übergewichtet haben. Dagegen ist eine Nvidia und eine Tesla mit -41% gehören zu den schlechtesten Aktien, die wir jetzt untergewichtet haben. Was wir schon sehen, das läuft in das Wording rein, Sektorrotation oder Regionenrotation. Investoren verkaufen diese Highflyer der Vergangenheit. Wir mögen eine Apple und eine Tesla nicht, weil wir hier das wahrscheinlich das stärkste Zollproblem bekommen können. Was uns noch unklar ist, und deswegen müssen wir natürlich eine Meta, eine Alphabet, auch eine Microsoft kritisch sehen, ist, werden die Europäer beispielsweise Dienstleistungen bezollen oder verzollen, dann könnte das so negativ für die Unternehmen sein, obwohl wir dann eigentlich davon ausgehen, dass es eher negativ für den europäischen Konsument ist. Aber vielleicht findet man einen anderen Weg, wie man hier Druck auf die USA machen kann. Und die zweite Frage, und das klärt sich dann vielleicht auch schon morgen mit Alphabet, kann die Gewinndynamik weiterhin Bestand haben in diesen Werten? Dementsprechend, wir sind im Aktienflex in unserem Leitfonds in diesen Werten in Summe untergewichtet. Wir haben das Geld eher in andere Sektoren bzw. Regionen investiert und planen kurzfristig keine Änderung dieser Positionierung. Und damit komme ich dann auch schon zu Europa, zum Eurostoxx 50. Der sieht vom Chart her auch eher schwächer aus. Wie gesagt, das ist auch wieder der Kurs von gestern. Wenn man heute den Kurs mit der positiven Reaktion der SAP-Aktie einbauen würde, wären wir über der 200-Tage-Linie, dann wird das Bild nicht ganz so negativ aussehen. Wir haben hier eine Belastung durch LVMH, durch ASML. Was aber an diesem Index eigentlich interessant sein könnte, ist, Banken sind in dem Sektor stärker gewichtet und jetzt beginnt die Berichtssaison der Banken, auf die wir ja letzte Woche mit HSBC schon eingegangen sind. HSBC ist natürlich nicht im Eurostoxx, aber ich werde später noch was zu BNP sagen. Wenn man sich hier das KGV anschaut, wir sind beim 14er bzw. 13er KGV. Wir haben, klar, wir haben weniger Wachstum in Europa. Das ist 0 bis 8%. Das heißt, insgesamt europäische Aktien günstiger und wir haben wahrscheinlich auch die attraktiveren Sektoren, nämlich nicht die Technologiesektoren, sondern eher defensive Sektoren bzw. Banken. Und damit komme ich jetzt zu Netflix bzw. zur Berichtssaison. Es ist ein bisschen ungünstig von meiner Seite, dass ich jetzt die ganze Zeit sage, wir sollten eine Regionenrotation machen Richtung Europa. Ich komme natürlich dann mit 2 amerikanischen Werten. Das sei mir bitte verziehen. Bei Netflix ist es ganz einfach. Das ist eine Aktie, die sehr, sehr stark berichtet hat. Das war wirklich sehr gut. Wir sehen auch, wenn wir uns den Chart anschauen und den mit dem Nasdaq vergleichen, dass der Chart ganz anders aussieht. Wir sind über den gleitenden Durchschnitten. Wir haben im RSI auch eine steigende Tendenz. Zahlen waren umsatzseitig stark. Wir sind zweistellig gewachsen. Das lag auch am APU. APU bedeutet Average Revenue per User. Das ist das Preisniveau, was positiv war, weil einfach die Kunden entweder für ihr Abo mehr zahlen oder der Werbetreibende für die Nutzer mehr zahlt. Wir haben in diesem Quartal eine Margenausweitung von 350 Basispunkten gesehen. Wir haben jetzt eine Marge über 30%. Das ist auch sehr gut. Und was beeindruckend ist, ist einfach, dass man für Q2 ein beschleunigtes Umsatzwachstum, also ein Umsatzwachstum, was höher ist als in Q1, das liegt dann bei 15%, erwartet. Und auch nochmal eine Marge, die auch nochmal 200 Basispunkte höher ist als in Q1. Begründet wird das Ganze mit dem APO, vor allem APO in Europa. Das ist also positiv. Der Cashflow hat auch gepasst, der war auch signifikant besser als im Vorjahr. Wird hauptsächlich dazu verwandt, Aktien zurückzukaufen. Ja, wir haben eine hohe Bewertung. Wir haben also KGVs um die 40, Gewinnwachstum 20, über 20%. Das heißt, wir haben hier ein PEG-Ratio von um die 2, was natürlich eher teuer ist, aber was akzeptabel ist. Und wie gesagt, die Charttechnik passt. Was uns am besten an diesem Wert gefällt, ist, es ist eine Plattform, die Preiserhöhungspotenzial hat oder die stärker monetarisiert werden kann. Sowas erwarten wir eigentlich auch von der Meta und sowas erwarten wir auch von der Spotify. Also das sind so ein bisschen die Aktien, die wir mögen. Ob wir jetzt auf dem Niveau, nachdem die Aktie ja von 825 gestiegen ist, ob man da jetzt noch hinterher springen will, das muss jeder selbst entscheiden. Wir sind hier positioniert, wir haben eine größere Position und das ist ein Bestandteil, warum Communication Service bei uns so stark gewichtet ist. Jetzt kommen wir mal zu einer Aktie. Ich habe mal hingeschrieben, potenzielle Überraschung der Woche, Freeport. Freeport ist ein amerikanisches Kupferunternehmen, was morgen vorbörslich Zahlen bringt. Ich habe als Frage mal hingeschrieben, Gold oder Kupfer? Das ist hier die Frage. Wie gesagt, ist der größte US-Kupferproduzent, produziert auch in den USA, dementsprechend hier weniger die Zollproblematik. Wo man noch arbeitet, ist in Peru, in Chile und in Indonesien. Und Indonesien ist das Wichtige hier. Hier hat man eine sehr, sehr große Kupfermine, wahrscheinlich die zweit- oder drittgrößte weltweit. Und Kupfer wird meistens mit einem Beiprodukt gefördert. In den USA ist es Molybdän, in Indonesien ist es Gold. Und Sie wissen wahrscheinlich, worauf ich jetzt hinaus möchte. Grasberg produziert etwa 1,5 Millionen Unzen Gold und damit wäre dieses Unternehmen wahrscheinlich unter den 20 größten Goldproduzenten der Welt. Man profitiert hier von dem höheren Goldpreis mittelfristig. Sie wissen das, wir sind positiv auf Kupfer, sollte man vor allem von Kupfer produzieren, Kupfer profitieren. Kupfer wird einfach für E-Mobilität und erneuerbare Energien gebraucht. Und dementsprechend ist die Nachfrage sehr stark, das Angebot limitiert, dementsprechend sollte der Kupferpreis steigen. Aber kurzfristig ist eher mal die Frage, welche Auswirkungen der gestiegene Goldpreis auf die Zahlen morgen haben wird. Und damit kommen wir auch schon zum Place to be in der letzten Zeit. Das war Gold. Gold, ich habe hier direkt den 5-Jahres-Chart mal mal dargestellt, ist sehr stark gelaufen. Die Charttechnik, ja, es ist ein Aufwärtstrend, allerdings wäre eine Korrektur vielleicht auch mal angebracht. Wir haben jetzt die erste negative Divergenz im RSI, das ist aber auf Weekly-Basis. Das heißt also, das kann auch lange dauern, bis da irgendwas passiert. Was sind so die Treiber für den Goldpreis? Auch hier wieder Vertrauensverlust in den US-Dollar. Vielleicht eher mit einem Fragezeichen. Steigende Inflation wegen den Zöllen. Käufe von Zentralbanken, die den US-Dollar reduzieren wollen, das sind vor allem die Chinesen, das sind die Russen, das sind andere Länder, die den Amerikanern auch nicht so freundlich gegenüberstehen. Und am Ende des Tages steigt der Goldpreis meist dann, wenn man eine Krise irgendwo sieht. Und diese Krise kann natürlich von Trump kommen. Seit Jahresbeginn hat der Goldpreis 26% gemacht in US-Dollar. Wenn man sich das Ganze mal in Euro oder Schweizer Franken anschaut, stehen hier auch 15% Kursgewinn. Für uns ist Gold wichtig für die Diversifikation. Also mittelfristig oder strategisch finden wir das gut, wenn man auch Gold im Portfolio hat. Im Aktienfonds mache ich es meistens so, dass ich Goldminen kaufe, weil Goldminen ähnlich wie der Goldpreis laufen sollten. Ich muss aber jetzt gestehen, dass ich diese Kursstärke dazu genutzt habe, auch die Goldminen ein bisschen zu reduzieren. So, das vielleicht zu Gold. Und damit wir wenigstens eine europäische Aktie haben, die BNP, wir hatten letzte Woche HSBC. BNP ist auch eine internationale Bank mit Finanzdienstleistungen. Wir haben hier einen Börsenwert von 80 Milliarden, ist die mit BBVA die größte Bank in Europa. Wir haben hier ein KGV, was sehr, sehr attraktiv ist. 7,3 dieses Jahr, 5,9 2027. Wir haben eine Dividendenrendite von über 6%, die auch in nächster Zeit gezahlt wird. Einzig, was jetzt nicht besonders stark ist, ist der Return on Equity. Der liegt nur bei 11%. Allerdings wird er hoffentlich vom Management angegangen, dass einfach hier ein höherer Return verdient wird. Die US-Banken haben positiv berichtet. Dementsprechend hier einfach die Frage, warum soll BNP nicht positiv berichten? Wir haben die Aktien oder wir haben generell Banken derzeit im Portfolio, weil sie günstig sind. Und weil die Erwartungen niedrig sind. Das vielleicht zu BNP, die morgen Zahlen bringen. Und damit komme ich auch schon zum Fazit. Trump bewegt die Märkte, mal positiv, mal negativ. Negativ ist es, wenn er vor allem gegen den Fed-Chairman Powell spricht. Positiv ist, wenn er derzeit über mögliche Deals zu Zöllen spricht. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Zölle sind negativ und auch wenn man sich einigt auf neue, günstigere Zölle als ursprünglich anvisiert, dann ist das eher immer negativ. Wir haben oft das Wort Sektoren- und Regionenrotation heute in den Mund genommen. Wir präferieren das. Wir präferieren den Abbau der des US-Exposures zugunsten von Europa. Das wird schrittweise erfolgen. Und in diesem Prozess sind wir. Wir haben auf Netflix hingewiesen, dass es ein sehr schönes Geschäftsmodell ist, was uns gefällt. Wir haben auf die Berichtssaison hingewiesen. Wie gesagt, morgen kommt Alphabet, morgen kommt Freeport, morgen kommt BNP. Und dann haben wir das Ganze abgerundet mit dem Blick auf den Goldpreis, der ein neues Hoch erreicht hat. Kurzfristig vielleicht überkauft. Aber als Diversifikation sehr sinnvoll. Das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche noch eine erfolgreiche Woche. Wir sehen uns dann am Freitag wieder. Bis dahin alles Gute, Ihr Christian Gombert.